Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Selina. Sie war schon zweimal bei mir im Podcast. Das haben wir gerade mit Erstaunen festgestellt. Und heute wieder mit einem spannenden Thema. Denn Selina ist bipolar und zum zweiten Mal schwanger. Wir reden also heute über das Thema bipolar und schwanger. Denn eine Schwangerschaft kann nicht unkompliziert sein, beziehungsweise ist auf jeden Fall besonders in diesem Zustand. Und ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und dass wir uns heute zum dritten Mal nochmal hören.
Ja, ich freue mich auch schon sehr, dass ich wieder bei dir sein darf.
Selina, sag mal ganz grundsätzlich, damit wir die Zuhörerin ein bisschen abholen. Du hast diese Erfahrung der Schwangerschaft, der Geburt schon einmal gemacht. Vielleicht so, um es so ein bisschen zusammenzufassen. Wie war das erste Mal quasi für dich? Und was war das Besondere an deiner ersten Schwangerschaft? Was musste bei dir, bei euch besonders beachtet werden?
Also meine erste Schwangerschaft war ab September 21. Und einfach nochmal ganz kurz für die, die die erste Episode noch nicht gehört haben, wo es um die bipolare Störung geht. Und zwar bin ich seit Februar 2020 diagnostiziert. Und ich hatte da auch ein Medikament zum Stabilisieren, das war damals Lithium. Jetzt war das so, das habe ich zum einen gar nicht vertragen und das darfst du auch nicht in der Schwangerschaft nehmen. Also das kann in den ersten Monaten einfach sehr viele Fehler am Kind dann hervorrufen. Deswegen haben wir das abgesetzt und ich hatte dann auch gar kein Medikament in der ersten Schwangerschaft. Also es ging mir einfach wirklich gut. Das war so die wirklich harmonischste Zeit mit meinem Partner. Ich war auch im Beschäftigungsverbot. Das war damals wegen Corona. Und ich hatte so viel Zeit für mich, für Yoga, Meditation und so weiter. Genau, jetzt war das natürlich ein bisschen anders mit Kleinkind. Ich war bis September 23 auch ohne Medikament. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwie geht's mir nicht gut. Also das waren dann auch echt die tiefsten Depressionen, die ich hatte. Ich konnte zwar aus dem Bett aufstehen und alles, aber keine Freude mehr, alles anstrengend. Ja, und durch diese schlechte Lithium-Erfahrung musste mich meine Psychiaterin ziemlich darauf bringen, dass ich es nochmal probiere. Und meine Selbsthilfegruppe hat mir da auch einfach den Rücken gestärkt. Und einer hatte zu mir gesagt, du, wenn du Bluthochdruck hast, dann denkst du auch nicht, du schaffst es mal mit Meditation und Atmen und so weiter, genau. Und dann habe ich jetzt seit September 23 Lamotrigin. Das ist für die bipolare Störung, auch zum Stabilisieren. Ist nicht ganz so hart wie Lithium. Und das ist eigentlich ein Medikament für Epilepsie. Also das bewirkt einfach viel im Gehirn. Und ja, also seitdem geht es mir richtig gut. Und das Tolle ist, das ist auch sehr erprobt für die Schwangerschaft, ist für Epilepsie das Medikament Nummer 1. Für die bipolare Störung gibt es noch Quetiapin. Aber dadurch, dass es mir so gut ging, habe ich es jetzt einfach gelassen und es geht mir auch weiterhin gut in der Schwangerschaft. Und ja, natürlich ist die Schwangerschaft deswegen schon unterschiedlich. Aber ich hatte auch mit der Charité in Berlin mit Embryotox Kontakt. Das ist eine absolute Empfehlung. Also da kannst du deine Medikamente angeben und die sagen dann, ob das passt oder nicht, was du machen kannst. Und ja, da bin ich jetzt einfach sehr glücklich, dass das wieder so schnell geklappt hat mit der Schwangerschaft und dass ich das Lamotrigin nehmen darf.
Ich finde das eigentlich einen sehr guten Vergleich, den der Mensch dir gegeben hat mit den Bluthochdruckmitteln und quasi, wenn du Bluthochdruck hast, geht das mit Meditation weg. Ja, wahrscheinlich wird es besser, aber natürlich, wenn du konstant erhöhten Blutdruck hast, brauchst du sehr wahrscheinlich einfach eine Medikation. Und das ist, hat wahrscheinlich bei dir da Klick gemacht, um zu sagen, alles klar, ich muss mich also erstmal dafür öffnen, dass es vielleicht doch wichtig ist, dass ich ein Medikament nehme. Und dann ist es ja auch nochmal etwas Ungewöhnliches, oder aber ungewöhnlich ist das falsche Wort, sondern etwas sehr Positives, dass dich dein medizinisches Umfeld auch für eine Schwangerschaft bestärkt hat. Weil ich kenne das von anderen Erzählungen, das könnte auch ganz anders sein, dass man sagt, auf gar keinen Fall, wenn sie Medikamente nehmen, da ist eine Schwangerschaft ausgeschlossen, da werden sie auf gar keinen Fall Mutter werden können. Das ist ja auch erstmal was sehr, sehr Positives, dass dein Umfeld quasi gesagt hat, wir kriegen das hin, wir monitoren das sozusagen und mit diesen Bausteinen kriegen wir das gut hin. Also das ist ja erstmal auch eine sehr, sehr positive Konstruktion, nenne ich es mal.
Ja, absolut. Und da bin ich auch total dankbar dafür. Also ich hatte eine ganz tolle Psychiaterin, der hat jetzt dann gewechselt, ist jetzt ein Psychiater. Aber trotzdem, sie hat mich seit 2020 begleitet, ja auch durch die erste Schwangerschaft. Und ja, dann war es halt echt super, dass sie dran geblieben ist und das Lamotrigin dann für mich hatte. Und ja, ist einfach nur eine tiefe Dankbarkeit, dass ich das eben trotzdem haben darf, obwohl ich die bipolare Störung habe. Ich weiß, das sieht teilweise wirklich anders aus, auch in der Selbsthilfegruppe mit dem Kinderwunsch, der einfach da ist. Aber ich sehe das auch so, dass wir Menschen mit bipolarer Störung, wir Frauen, uns das dann nicht verbauen lassen sollten. Ich hatte ja auch in der ersten Episode gesagt, dass meine Tochter mir ja auch so viel gibt. Also in der Stillzeit, ich war da so bei mir und bei ihr, das ist halt ein absolutes Runterkommen. Und die erste Schwangerschaft war, wie gesagt, ja so harmonisch. Also das hatte ich ja vorher alles nicht. Und ja, deswegen ist das so schön, dass ich es nochmal erleben darf.
Auf jeden Fall. Und das ist auch was sehr Besonderes. Also wenn ihr euch jetzt so vielleicht nicht auskennt mit einer bipolaren Störung oder mit dem, vielleicht habt ihr den Begriff manisch-depressiv schon mal gehört, bitte korrigiere mich, wenn ich das versuche, in einfachen Worten zu erklären. Aber man ist quasi ein Mensch mit einer bipolaren Störung, ist nicht in seiner Balance. Er kann große Stimmungsschwankungen haben, die in eine Manie führen. Auf der einen Seite, wo man unglaublich viel Energie hat, keinen Schlaf braucht, mega kreativ ist. Das kann aber auch ausufern in, ich sage jetzt mal, dass man verrückte Sachen macht, wie ich brauche auf jeden Fall, keine Ahnung, 38 Waschmaschinen und bestelle sie sofort sozusagen. Also das ist jetzt so die eine Variante. Und dann gibt es die andere Seite, manisch-depressiv, die Depression, dass man in eine Depression verfällt, keinen Lebenswillen mehr hat, keinen Willen mehr hat, man nicht mehr weiß, warum das Leben sinnvoll ist sozusagen, also auch einfach man nichts mehr fühlt. Und das sind zwei große Extreme, die man versuchen muss, als bipolarer Mensch in die Balance zu bringen. Und Balance ist, glaube ich, das, wenn man einmal, bis man das diagnostiziert, ist oft sehr schwierig, die Wege sind lang. Manchmal diagnostizieren Ärzte das falsch und sagen, ach, das ist eine Depression, aber das ist es halt nicht. So, ihr braucht auf jeden Fall diese Balance, die müsst ihr immer finden. Und es ist etwas sehr Außergewöhnliches, finde ich, dass du in deiner Schwangerschaft, auch ohne Medikamente und auch in der Stillzeit, weil ich kenne das aus dem Umfeld, dass auch da bei einer bipolaren Frau, die Ärzte gesagt haben, auf gar keinen Fall, und stillen ist für sie auf gar keinen Fall möglich, weil dann schlafen sie gar nicht gut und dann wird das Baby sie wecken. Und das heißt, also ist ausgeschlossen, weil einfach die bipolare Störung da ist. Aber dass das bei dir ging, dass das quasi noch für Harmonie gesorgt hat, dass es dich ausgeglichener gemacht hat, ich finde, das ist so ein Riesengeschenk und das ist auch etwas so Besonderes. Wahrscheinlich kann man das auch nicht voraussetzen, aber das hat geklappt und das ist etwas, was euch, glaube ich, auch sehr gut verbunden hat, weil einfach es dich auch in dieser Phase, ja, ausbalanciert hat, dein Kind und diese Rolle auch als stillende Mutter. So, und normalerweise ist es so, dass Medikamente helfen können, diese Balance zu halten, wobei man da auch immer natürlich anpassen muss und das Leben ist ja nie immer gleich, sondern da können Umstände passieren, die einen wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass Medikamente, diese ausgleichenden Medikamente, immer eine Rolle spielen. Und da sind wir dann natürlich beim Thema, was macht das mit dem Embryo? Und da scheinst du aber wirklich in einem sehr guten, ja, Gerüst zu sein, dass man sagt, wir respektieren wir den Wunsch, Mutter zu werden. Wir haben eine Schwangerschaft super gut schon geschafft. Und die zweite kriegen wir hin und mit anderen Voraussetzungen beziehungsweise mit anderen Bausteinen. Aber es klappt. Ich finde, das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist etwas, wo sich, ich glaube, viele andere Ärzte und ich sage jetzt auch mal so Ärzte-Teams, medizinische Teams rund um eine Schwangerschaft ein Beispiel dran nehmen könnten, dass es so klappen kann. Weil wenn man mit der Angst schon von vornherein reingeht, dann wird es natürlich schwierig. Und man macht ja auch dann der Mutter Angst, ne? Also dann, ich weiß, wie gesagt, in meinem Umfeld war es so, dass diese Frau gesagt hat, alles klar, dann wird nicht gestillt. Das war's. So, ne? Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Kind gehabt dann.
Ja, absolut. Also das war, die Stillzeit war richtig schön und ich freue mich jetzt auch schon wieder drauf. Es ist natürlich jetzt anders, dass Lamotrigin keine Auswirkungen haben. Also während der Schwangerschaft ist da wirklich so gut wie gar nichts bekannt, dass es irgendwie etwas ausgelöst hat. Ich hatte einmal gelesen, dass es eine Studie gibt, dass eventuell diese Lippen-Kiefer-Gaumenspalte auftreten kann. Ist aber gar nicht richtig bestätigt. Also war jetzt auch keine super Studie. Und dann, wenn das Baby da ist, kann es sein, dass eine Atemnot auftritt. Das war aber jetzt genau nur bei einem Neugeborenen am 16. Tag. Also muss ja auch kein Zusammenhang sein. Und auch in der Stillzeit muss ich dann eben ein bisschen mehr drauf achten, wie es läuft. Und natürlich, wenn es dann nicht klappt und es schadet meinem Baby, dann werden wir eine andere Lösung finden. Aber ich finde es schon schwer übergriffig wieder von Ärzten und Ärztinnen, dass sie so gar nicht auf die Frau hören und da so übergriffig den Kinderwunsch einfach ausschlagen oder auch das Stillen. Also klar, es gibt absolut Medikamente, wo du es nicht darfst, aber das ist jetzt bei dem Lamotrigin eben anders und dann kann ja auch das neue Medikament gefunden werden. Natürlich ist das Kosten-Nutzen, aber ich glaube, da ist halt viel mehr Positives beim Stillen, weil ich viele Mamas kenne, wo es jetzt nicht wegen Medikamenten nicht ging, sondern weil es einfach so rein körperlich nicht gepasst hat und denen tut das richtig weh. Also die haben da lange dran zu knabbern, weil sie ihr Kind nicht ernähren können, selbstständig. Und das finde ich total schade, weil bei mir waren es 13 Monate und dann haben wir irgendwie so beide gemerkt, du, jetzt passt es nicht mehr. Und dann hat sie ihr Fläschchen bekommen. Aber ja. Und auch mit den Nächten, das hast du gerade angesprochen, da war natürlich der Gedanke, wie ist das, wenn sie dann so oft wach ist? Und sie ist echt ein Baby gewesen, die hat dann 2-3 Mal die Nacht irgendwie trinken wollen, halt immer recht wenig. Aber wenn du einfach liegst und dein Baby stillst, dann schlummerst du da teilweise wieder ein. Da sind ja so viele Hormone. Also ich wurde nie wach und hätte ich das Fläschchen machen müssen, das kenne ich ja auch von Bekannten, dann musst du das aufwärmen, dann passt die Temperatur nicht. Und das ist viel anstrengender in meinem Kopf. Und deswegen, das Stillen ist toll und da hoffe ich, dass das viele Frauen dann trotz blöden Kommentaren dann vielleicht doch testen.
Auf jeden Fall. Also es ist ja, also ich glaube grundsätzlich, dass alles möglich ist, wenn man es möchte und wenn man sich bemüht. Es kann immer sein, dass es eine extra Mühe ist oder man muss nochmal extra was nachlesen oder was auch immer. Aber wenn der Wunsch da ist, und das ist ja schon was Besonderes, eine Schwangerschaft ist eine besondere Phase, die Geburt ist etwas wahnsinnig Besonderes und auch das Stillen. Und wenn das so kategorisch ausgeschlossen wird in solchen, bei solchen Diagnosen, das ist ja so, das tut weh einfach auch, ne? Und wenn man dann vielleicht weiß, es hätte anders gehen können, dann kann man das nicht mehr nachholen. So, es ist auch gut, also ne, man verarbeitet das mit Sicherheit, aber ich finde es ein tolles Beispiel bei dir, dass es versucht wird, möglich zu machen, ne? Und dass man guckt, wie ist es grundsätzlich bei dir? Du hast ja jetzt auch eine Vergleich zur ersten Schwangerschaft. Musst du öfter zum Arzt? Musst du öfter Bluttests machen? Keine Ahnung, was mir jetzt gerade noch so einfällt. Also wird öfter nochmal was nachgeholt?
Das Lamotrigin, das wird schon kontrolliert. Also da gibt es auch eine Spiegelmessung. Allerdings ist es so, dass, das habe ich auch meinem Psychiater gesagt, meiner Frauenärztin, dass ich als erstes merke und nicht mein Blut oder irgendein Test, ob das Lamotrigin nicht mehr passt, weil das in der Schwangerschaft schneller abgebaut wird. Das sind einfach Prozesse im weiblichen Körper. Und genau deswegen lasse ich den Spiegel kontrollieren. Der war jetzt aber recht gleichbleibend. Deswegen muss ich das dann auch nicht erhöhen, mein Lamotrigin. Und das ist auch noch was Wichtiges für Lamotrigin und die Frauen, die das Medikament nehmen. Da musst du sehr auf deinen Körper hören. Das ist nicht so wie bei Lithium, dass du da einen tollen Spiegel hast und der muss genauso sein und dann passt es. Der Spiegel ist viel weiträumiger beim Lamotrigin. Und ja, es ist ein in sich hineinspüren, was aber auch für die Erkrankung so wichtig ist. Weil nur dann kannst du, glaube ich, auch sehr positiv damit leben, wenn du einfach in dich reinspüren kannst. Und das habe ich ja auch sehr gut gelernt. Das konnte ich vor der Diagnose nicht so gut. Also ist das auch was Positives, was ich dann mitgenommen habe. Und ansonsten sind aber jetzt die Termine recht ähnlich. Also alle 3 bis 4 Wochen bei der Frauenärztin, natürlich nochmal beim Psychiater. Und ich habe eine Pränataldiagnostik gemacht, das war aber auch schon bei meinem ersten Kind so. Da bin ich jetzt öfters und da war schon der ausschlaggebende Punkt doch eher die bipolare Störung und das Lamotrigin, dass wir das einfach mehr kontrollieren. Da fühle ich mich aber auch wohl mit. Also ich hätte es auch ablehnen können, aber ich fühle mich da immer recht wohl mit, wenn ich so ein bisschen Medizin doch auch mitnehme dann in der Schwangerschaft.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich würde noch mal gerne auf das in sich hineinhören eingehen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich schwanger war, habe ich ein sehr gutes Gefühl für mich, meinen Körper gehabt, weil ich mein Kind schützen wollte auch. Ich weiß noch so eine Situation auf der Arbeit, da war eine sehr nervige Person, die immer wahnsinnig aufgeregt ist und einfach unnötig aufgeregt ist, auch mit ihrer Art. Und ich weiß, als in meiner Schwangerschaft, in meinen Schwangerschaften habe ich immer gedacht, also ich weiß, dass ich das noch so ganz bewusst gedacht habe, die kann jetzt reden, was die will. Ich lasse das nicht an meinen Bauch quasi so, ja. Also ich habe so ein Schutzschild aufgebaut. Und in sich hineinhören, wie es einem selber geht, fällt mir zum Beispiel aber manchmal in dem Trubel des Alltags mit zwei Kindern unglaublich schwer. Manchmal, wenn ich gefragt werde, muss ich überlegen, ich weiß gerade gar nicht, wie es mir geht. Ich weiß, wie es allen anderen in der Familie geht, aber wie es mir gerade geht, weiß ich nicht. Da muss ich mich nochmal kurz zurücknehmen. Deswegen würde es mich sehr interessieren, wie machst du das? Wie hörst du? Wie merkst du? Wie fühlst du in dich rein? Oder gibt es vielleicht Rituale, die du nimmst, die du machst, um zu wissen, wie es dir geht?
Genau, ich hatte das in der ersten Episode auch erzählt. Ich hatte so um die 30. Woche in der ersten Schwangerschaft gelesen von einer mentalen Geburtsvorbereitung. Also das kannst du auch Hypnobirthing nennen, obwohl jetzt meine dann eher diese mentale Geburtsvorbereitung war. Das ist bei Andrea Wettengel. Also sie heißt hypnobirthing.geburt auf Instagram und da habe ich ja in die Meditation gefunden und ich mache das auch weiterhin. Also sie bietet auch Kurse an und gibt es ganz viele Spotify-Accounts, die da auch tolle Meditationen anbieten. Und für diese Schwangerschaft habe ich mir auch den Kurs Die friedliche Geburt gebucht. Das ist auch relativ bekannt von Christine Graf und da lernst du das. Also ich habe zum Beispiel einen Power Talk für den Morgen, das ist auch von Andrea. Und da geht es dann einfach um die Frage, wie geht es mir gerade in diesem Moment? Also nicht generell, sondern gerade, wo ich hier sitze und diesen Power Talk höre. Und so lernst du das, glaube ich, oder habe ich das gelernt, immer wieder in mich zu hören, mich zurückzuziehen, so Mini-Meditationen zu machen. Es sind manchmal auch nur 3 oder 5 Minuten, aber das bringt dich dann schon so runter und dein Nervensystem allein durch diese Atmung. Und das habe ich mir auch behalten. Natürlich gibt es Tage, da kann ich das weniger oder auch gar nicht. Aber jetzt gerade heute wieder habe ich schon ein paar Meditationen gemacht, so kurze. Also auch direkt nach dem Aufwachen, da habe ich so Affirmationen für die Schwangerschaft, die dann auch einfach so eine Dankbarkeit, aber auch so ein gutes Gefühl mir geben, das ist nämlich alles gerade gut und ich kann den Moment genießen. Und das kann ich auch nur empfehlen, ob jetzt schwanger oder Mama oder Frau ohne Kind, einfach diese Meditation und diese kleinen Auszeiten im Alltag.
Wie nimmst du die Schwangerschaft grundsätzlich wahr? Wie geht's dir gerade?
Also was anders war in der Schwangerschaft, ich hatte viel länger Übelkeit. Das hatte ich bei Laila zwar auch ein wenig, aber das hat sich nicht so lange gezogen. Das hat wiederum schon ein bisschen was mit Lamotrigin zu tun, weil das hat vorher keine Übelkeit ausgelöst, jetzt von dem Hersteller, den ich habe, aber in der Schwangerschaft schon. Aber da gibt es dann auch einfach den Trick für mich, ich esse dann einfach direkt was Kleines dazu und dann geht das auch. Jetzt ist die Übelkeit aber auch weg und das war so ein anderes Wahrnehmen. Weil da dachte ich schon, oh, jetzt war die erste Schwangerschaft so schön, ich habe so viel genossen und dann ging es mir da halt einfach immer zwischendurch mal schlecht, also auch wirklich mit Erbrechen. Das hatte ich in der ersten nicht, da war es nur diese Übelkeit. Aber jetzt so seit 4 Wochen circa ist das wirklich weg und jetzt kann ich es wieder so richtig genießen. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so viel anders, weil ich glaube, durch diese Meditation und die mentale Geburtsvorbereitung, die ich in dieser Schwangerschaft sogar gemacht habe, bevor ich überhaupt wirklich schwanger war, die Schwangerschaft zählt ja immer ab dem ersten Tag der letzten Periode. Und da habe ich schon angefangen mit Affirmationen, also eigentlich so getan, als wäre ich schon schwanger. Und dann hat ja auch alles geklappt. Und ja, das ist anders, weil, wie gesagt, ich hatte das in der ersten Schwangerschaft erst ab der 30. Woche. Und das war auch voll schön, diese 10 Wochen. Aber jetzt kann ich es wirklich die 40 Wochen lang irgendwo genießen und mich vorbereiten und das doch ganz intensiv wahrnehmen, obwohl es schon meine Tochter gibt.
Was tut dir gut? Was machst du, damit es dir gut geht, damit du eine eine gute Schwangerschaft hast, damit du ausgeglichen bist? Was gibt es so für Sachen? Ich erinnere mich nämlich gerade noch, dass du auch einen tollen Freundeskreis hast, ne, die dir auch in schweren Zeiten auch mit Affirmationen und mit guten Gedanken und mit so die Macht der Worte und der Gedanken, das ist bei euch, bei dir sehr bewusst. Und das ist etwas ganz Wertvolles und Wichtiges, weil ich glaube, ohne dieses mentale Gerüst schafft man, glaube ich, gar nichts im Leben. Ne? Also wenn man das nicht hat, das ist toll und wichtig, dass man das macht. Wenn du jetzt auch sagst, du hast die Affirmationen und du machst dir einfach gute Gedanken, das ist jetzt so ein bisschen, hört sich so ein bisschen platt an, aber es ist viel mehr als das. Also diese gute Energie, die durch die Worte und die Gedanken kommt. Was machst du, dass es dir noch so gut geht? Also was gibt es für Tipps?
Also weiterhin die Meditation, Affirmation, aber auch wieder so ein bisschen die Kreativität, die mich dann runterbringt, weil ich dann hier in meinem Flow bin, eine Stunde lang vielleicht auch nur und was male. Was ich noch gemacht habe, das habe ich auch schon lange geplant, dass ich wieder mein Beschäftigungsverbot bekomme. Das läuft jetzt über die bipolare Störung und ich hatte das jetzt schon ab Januar, lag aber auch daran, dass ich hatte 24 im April meinen Einstieg beruflich und ich habe gemerkt, ich schwanke wieder mehr in meiner bipolaren Störung. Zwar nicht so tief und auch niemals so hoch, aber ich schwanke und deswegen passt das mit meinem Alltag, mit meinem Kind, mit Arbeit nicht zusammen. Dann habe ich im November vor meiner Schwangerschaft beschlossen, ab Januar ziehe ich mich zurück. Und da war auch mein Schulleiter dann cool mit und mein Psychiater hat mich unterstützt. Und somit war ich wirklich ab der Woche 8 oder 9 dann schon zu Hause und jetzt auch im offiziellen Beschäftigungsverbot. Und das ist irgendwie schon ein Tipp für mich an, ja, eigentlich fast alle Frauen, dass sie gut auf sich hören in der Schwangerschaft. Und ich weiß, dadurch, dass ich Beamtin bin, habe ich da totales Glück, weil ich ja mein Gehalt bekomme. Und das ist ja dann nicht immer so. Dann geht das ja runter auf 60% oder so. Aber dennoch, da einfach achtsam mit dir zu sein, weil du bist halt nicht oft schwanger und es sind dann nur 40 Wochen. Und ja, ich glaube, das ist so irrelevant für den kompletten beruflichen Werdegang, wenn Frauen sich in der Zeit mal rausziehen und Frauen mit bipolarer Störung oder anderen Beeinträchtigungen dann vielleicht einfach noch achtsamer sind und sich da frühzeitig rausziehen, weil ich auch Freundinnen und Bekannte habe, wo Frühgeburten vorkamen, Bluthochdruck in der Schwangerschaft, die Geburten dann zum Kaiserschnitt geworden sind. Und ich glaube, wäre da mehr Achtsamkeit gewesen, wäre es den Frauen irgendwie auch besser ergangen.
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch noch, ich hatte in beiden Schwangerschaften, im ersten Trimester, eine Blutung jeweils. Und das war für mich, ich weiß noch, wie ich morgens, ich sollte zur Arbeit gehen und ich bin auf Toilette und sehe das Blut und denke so, fuck, was ist das? Ne? Also man ist einfach völlig panisch und denkt, was ist das, irgendwas Wichtiges quasi, ne? Oder kann man das, den Gedanken hatte ich nicht, kann man das vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Für mich war einfach immer Alarm. Ich bin dann jeweils zur Frauenärztin gefahren und die hat mich dann einfach, das war nichts, also das konnte man nicht erklären, die hat mich dann einfach dann, ich glaube, einmal eine Woche und einmal dann 10 Tage krankgeschrieben und ich durfte dann zu Hause einfach mich ausruhen und hatte auch den Auftrag, mich auszuruhen und dann war es gut. Also das heißt, manchmal ist es in Anführungsstrichen auch einfach nur Ruhe, die fehlt so. Und wenn man, ich weiß auch, dass ich mich total beschützt gefühlt habe, jetzt bin ich nicht verbeamtet, jetzt bin ich freiberuflich, für mich ist es schon auch wichtig, da weiterzuarbeiten, aber das war für mich wie ein beschützt werden von der Ärztin. Ich schreibe sie jetzt krank. Sie haben jetzt einfach nur die Aufgabe, sich auszuruhen. Laufen sie wenig, lesen sie viel, machen sie das, was ihnen gut tut, aber ausruhen. Und das hat mir total gut getan. Und dann war es dann auch völlig unproblematisch in beiden Schwangerschaften und ich konnte bis zum Mutterschutz quasi arbeiten, habe mich auch gut gefühlt. Aber ich weiß, dass diese Ruhe so wichtig war. Hätte ich da die Möglichkeit nicht gehabt, wer weiß, was passiert wäre. So, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall, dann hilft das schon. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Der Körper brütet gerade einen komplett neuen Menschen aus. Und der Körper ist gerade für die komplette Ernährung, Entwicklung, für diesen neuen Menschen zuständig. Das ist ja mal der Hammer eigentlich, ne? Also, dass man sich da Ruhe gönnen sollte und dass es einem da gut gehen sollte, wenn man das beeinflussen kann, Das ist natürlich super wichtig und sehr gut, wenn das klappt.
Ja, auf jeden Fall. Und da höre ich aber auch oft dann den Spruch, ja, schwanger ist ja nicht krank. Und das stimmt ja auch irgendwo. Aber ja, wie du schon sagst, der Körper produziert hier gerade ein Kind. Da sind so viele Hormone und Sachen, die gerade ablaufen, dass es eben doch manchmal ein bisschen sich anfühlt wie krank sein. Also ich hatte auch eine starke Müdigkeit. Und das kennen ja auch viele Frauen im ersten Trimester. Und wenn dann Ausruhen nicht möglich ist am Nachmittag, weil hier hüpft dann schon ein, zwei, drei Kinder dann zu Hause rum. Das war ja auch anders in meiner ersten Schwangerschaft. Da konnte ich mich dann nach der Arbeit nochmal ausruhen, weil da war ich ab dem zweiten Trimester im Beschäftigungsverbot. Aber das ist ja dann einfach nicht mehr möglich. Und so kann ich das am Vormittag. Und was du aber gesagt hast, natürlich, wenn es dir gut geht in der Schwangerschaft mit deinem Beruf, dann darfst du natürlich absolut weitermachen, einfach diese Achtsamkeit behalten. Es würde ja auch gehen, vielleicht Stunden zu reduzieren. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen in meiner Traumwelt, weil ich so einen tollen Schulleiter habe und das jetzt alles so geklappt hat. Aber ja, was ich auch schon dachte, weil ich kenne auch Freundinnen und Bekannte, die haben einfach total die schlechten Frauenärzte, also die sie da gar nicht unterstützen. Und dann würde ich auch drüber nachdenken, diesen Frauenarzt zu wechseln oder die Frauenärztin. Ist auch nicht einfach, aber du hast ja eben schon gesagt, wo irgendwie ein Wille ist, da ist dann auch irgendwo ein Weg. Und das ist vielleicht dann anstrengend, aber es gibt ja so viel. Und da habe ich auch einfach Glück, dass ich da so ein tolles Team habe an meiner Seite, weil da kam nie was Negatives. Und meine Frauenärztin hätte mich auch ins Beschäftigungsverbot geschickt. Sie fand das natürlich schwieriger wegen der bipolaren Störung. Das sollte mein Facharzt machen. Aber hätte er sich da geweigert, hätte auch sie da das dann ergriffen, dass es mir gut geht in der Schwangerschaft.
Aber dazu muss man natürlich auch erstmal selbstbewusst sein, ne? Also ich glaube, dass viele Menschen auch das dieses Urteil eines Arztes erstmal nicht anzweifeln. Also wenn der sagt, Stillen ist für sie außer Frage, so, da muss man ja auch erstmal den Impuls haben oder wie auch immer zu sagen, wirklich? Also meinen Sie wirklich oder soll ich mir nochmal eine zweite? Also weißt du, das muss ja auch erstmal kommen. Ich glaube, dass die meisten Menschen sagen, alles klar, wenn der das sagt, ist das so oder wenn die das sagt, ist das so. Und gerade jetzt in dem ganzen Kontext von Mutterwerden, Schwangerschaft, Geburt, da merkt man auch nochmal, finde ich, besonders, wie wichtig das ist, dass man auf sich und seinen Körper hört. Das ist einfach das A und O bei allen Stationen, die da eine Rolle spielen. Und es gibt mit Sicherheit wirklich viele schlechte Frauenärzte. Aber auch da begibt man sich ja erstmal so in die Hände eines Arztes oder einer Ärztin. Und ich glaube, dass viele Menschen das da einfach auch so nicht anzweifeln und sagen, alles klar, wenn das der Rat ist, dann befolge ich ihn, ob's vielleicht anders ginge. Ist dann nochmal so die Frage. Aber auch da wiederum sollte man auf sich hören. Oder wenn der Wunsch groß ist oder wenn der Impuls groß ist, das trotzdem zu machen, dann sollte man versuchen, dann nochmal nachzufragen. Ne? Also es ist auch wieder bei allen Sachen im Leben so. Aber man muss halt erstmal dieser Gedanke, dass wirklich, also gibt es keine Alternative, der muss ja erstmal kommen. Und wie auch da nochmal gesagt, sei gesagt, dass natürlich kann man seinen Frieden finden, auch mit Lösungen, die man vielleicht nicht als A-Lösung haben wollte und es hat dann trotzdem irgendwie alles gut geklappt. Aber es ist ja natürlich eigentlich mega, wenn auf einen selbst, also wenn auf die Mutter, wenn man sich auf die Mutter konzentriert, auf die Wünsche der Mutter und dann eben möglich macht, was sie gerne möchte, weil das ist natürlich auch nochmal sehr gut fürs Kind und für alle anstrengenden Stationen, die da kommen, ne? Also auch unter der Geburt etc. im Wochenbett. Das ist so wichtig, dass man da drauf hört. Und ich habe mit so vielen Frauen schon auch gesprochen über diese Themen, über Geburten, über das Wochenbett. Und es sind immer so unterschiedliche Konstellationen gewesen und auch Ratschläge von Hebammen, Ärzten. Also das ist tatsächlich auch immer echt eine Glückssache, wen man da so hat.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und was mir jetzt nochmal einfiel, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, die Seite Embryotox von der Charité in Berlin, weil da sitzen die Fachärzte, die sich mit Lamotrigin zum Beispiel auseinandersetzen. Und hätten die jetzt gesagt, hier, das geht gar nicht in der Schwangerschaft, das geht nicht in der Stillzeit, dann hätte ich da auch intensiver noch drüber nachgedacht. Und ich hatte das damals sogar so gemacht, meine Psychiaterin hat da auch eine Anfrage gestellt, sodass wir beide die gute, positive Rückmeldung hatten. Aber auch da hätten wir dann einen anderen Weg gefunden, wie zum Beispiel das Rezapin. Weil es gibt ja nicht immer nur dieses eine Medikament. Deswegen da nochmal die Empfehlung für diese Embryotox-Seite. Das geht auch wirklich mit jedem Medikament, also auch schon Ibuprofen. Das gibst du ein und dann kriegst du da schon ganz viele Ratschläge, ob das geht oder nicht. Und nochmal ganz kurz zum Stillen. Das hatte ich auch schon in der ersten Episode erwähnt, weil das ist ja ein Riesenthema. Und da habe ich auch ein Buch, das nennt sich Intuitives Stillen. Ich weiß, meine Mama hat mich belächelt, weil ja, Intuition ist doch in dir. Aber die wird halt immer weiter abgeschafft bei uns Menschen, einfach durch äußere Einflüsse. Und dann habe ich mir das durchgelesen und da stand dann der Satz, du sollst nicht sagen, ich stille, wenn ich es kann, sondern ich stille. Ist ja auch schon eine Affirmation. Und wenn das dann nicht klappt, dann kann ich immer noch drüber nachdenken, warum es nicht klappt, was ich dann machen kann. Aber da bin ich auch schon positiv reingegangen und dann hat es auch wirklich geklappt. Also schon in der, ich glaube, da war Laila 4 Stunden alt, da habe ich schon gemerkt, ja, es klappt. Und das war dann einfach so schön. Natürlich hat das dann ein bisschen Anlauf gebraucht und ich hatte diese Stillhütchen, die ich dann irgendwann weglassen konnte und bin da dran geblieben. Und dann war es einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und das wünsche ich natürlich ganz vielen Frauen, dass das auch so klappt. Und ja, wie gesagt, ich hatte das Glück, ich hatte auch tolle Hebammen. Ich habe jetzt auch wieder eine tolle Hebamme, die sich auch sehr mit dieser mentalen Geburtsvorbereitung auseinandersetzt. Weil die kann ich auch nur empfehlen, weil mittlerweile sind so viele medizinische Eingriffe, dass wir Frauen so weg sind von dieser Intuition. Und ja, eine Geburt ist ja was völlig Natürliches. Also wie viele gab es hier schon auf dieser Welt? Und da sind Frauen in anderen Ländern noch viel mehr in der Intuition drinne, weil es nicht immer in der Klinik stattfinden muss, sondern vielleicht zu Hause, weil keine Klinik in der Nähe ist. Und ja, da müssen wir auch wieder ein bisschen drauf zurückkommen. Und eine Empfehlung, die ich habe jetzt wegen diesem Lamotrigin, ist eigentlich, dass ich in einer Klinik gehe, in der ich auch eine Kinderklinik, Intensivstation habe, weil es eben dieses Neugeborene gab, was am 16. Tag Atemnot hatte. Aber ich werde nicht in die Klinik gehen, beziehungsweise nicht ins Uniklinikum, sondern in das katholische Krankenhaus. Das ist in Gießen, da habe ich Laila schon geboren. Das ist sehr familiär und da fühle ich mich wohl. Und dann ist mir das wichtiger, als dann direkt da die Intensivstation zu haben, weil das sowieso fußläufig ist. Also wenn was ist, und so Fälle kenne ich auch schon, dann gehen wir rüber und dann sind wir da auf Intensiv oder halt eben in der Babyklinik. Und dann ist auch alles gut, weil diese Geburt so wichtig ist. Und es ist leider so im Uniklinikum, dass es doch sehr schnell dann ein Kaiserschnitt wird oder sehr viele Eingriffe sind. Und ja, das kann ich auch nur empfehlen, dass wir Frauen da irgendwie wieder mehr in dieses Bewusstsein kommen, dass wir das schaffen und dass wir da nicht ständig irgendeinen Arzt brauchen, der um uns rumschlängelt.
Genau. Was wünschst du dir für deine Geburt? Hast du dir schon Gedanken gemacht?
Ja, eigentlich wünsche ich mir fast wieder so eine schöne Geburt wie bei meiner ersten Tochter, weil ich da einfach so durch diese Meditation bei mir war und das war absolut nicht schmerzfrei, weil es gibt ja tatsächlich Frauen, die schmerzfreie Geburten erleben. Das ist auch nicht mein Anspruch. Also ich hatte mir da auch einen Zugang legen lassen mit Buscopan und Paracetamol. Das nimmt so die Wehen spitzen. Das hat mir dann schon sehr viel gebracht. Aber dennoch, ich habe dann die ganze Zeit diese Meditation, die Affirmation gehört von Andrea. Und ja, habe das dann wirklich als was Schönes erlebt. Und dann war ich natürlich auch viel kraftvoller mental, als meine Tochter dann da war. Natürlich körperlich erschöpft, weil das ging ja trotzdem über 24 Stunden. Und dann muss der Körper erstmal wieder auftanken. Aber es war eine schöne Erfahrung. Und ich habe mir damals den Kurs gebucht, weil wir hatten so ein erstes Kennenlernen mit Andrea. Und da war eine Mama, die hat gesagt, das war das Schönste, was sie je erlebt hatten. Da war ich so baff. Dachte ich, wie kann das denn sein? Das will ich auch, weil ich ja sonst nur Negatives gehört habe. Also in jedem Film, da brüllen die Frauen rum, die Fruchtblase platzt, das ist alles dramatisch und so muss Geburt gar nicht aussehen. Und deswegen, ich weiß, die ist natürlich völlig anders, aber ich freue mich einfach ab Tag 1 auf diese Geburt und Das hatte ich in der ersten Schwangerschaft erst ab der 30. Woche. Ich habe mich vorher immer gefragt, warum muss eine Frau das machen? Aber jetzt bin ich so dankbar, dass ich kein Mann bin, weil ich das eben wieder erleben darf als Frau.
Das ist aber schön. Also, dass du da so bewusst reingehst und dich darauf freust, ist ja ideal. Also, das ist ja perfekt, wenn das ist. Also, viele Frauen haben so Angst davor und klar, auch beim ersten Mal, man weiß nicht, was einen erwartet. Und auch jede Geburt ist nochmal wieder anders. Das heißt nicht, dass man, wenn man schon einmal geboren hat, dass das beim zweiten Mal wieder so wird. Das kann auch wieder ganz anders sein. Aber trotzdem, diese innere Einstellung zu haben, dass du dich darauf freust und dass du dankbar bist, dass du das als Frau erleben darfst, das ist ja mega schön. Das sind ja so schöne Worte. Da müssen alle Männer gerade gleich neidisch werden, weil ich glaube, so habe ich das noch nie gehört. Es ist eher so, ach gut, dass ich das nicht machen muss. Ich würde sterben oder so, keine Ahnung. Aber ja, eigentlich ist es so, guck mal, was wir erleben dürfen. Ja, also was für ein krasser körperlicher Prozess, ein Erlebnis, was mit nichts zu vergleichen ist und dass du dich drauf freust auf das zweite Mal, das ist mega. Das ist die allerbeste Voraussetzung und die allerbeste, ich sag jetzt mal, Medizin in Anführungsstrichen, dass es eine gute Geburt werden wird. Toll, richtig toll. Übrigens nochmal zu Andrea Wettengel, die finde ich auch ganz toll, die habe ich auch schon persönlich getroffen, aufgrund deiner Empfehlung nämlich. Und sie macht das ganz, ganz toll, auch die Affirmationen, die sie macht, die Art, wie sie ist, wie sie spricht. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frau und man kann sie auch online quasi kennenlernen. Das schreibe ich aber auch nochmal gleich in die Shownotes rein. Das ist definitiv ein riesengroßer Tipp.
Ja, absolut. Also auch gerade für Frauen, die vielleicht eine erste traumatische Geburt hatten, weil sie ist auch Traumatherapeutin. Also sie hat da so ein Fachwissen und fiebert da auch so mit den Frauen. Also das ist echt ihr Herzensprojekt und kann ich nur empfehlen. Auch wenn ich mir jetzt diesen Kurs noch die friedliche Geburt gebucht habe, der ist natürlich nicht so persönlich. Den kannst du alleine über eine App machen. Es gibt zwar, glaube ich, auch Frauengruppen, wo du teilnehmen kannst. Und ein Telegram-Chat jetzt mit Christine Graf. Aber dennoch ist das natürlich unpersönlicher. Und das finde ich jetzt einfach nur schön für mein ganzes Fachwissen. Also ich habe schon viel Fachwissen durch die erste Schwangerschaft, aber ja, bereichere mich da jetzt nochmal einfach durch diesen Kurs. Aber ich glaube, ich würde Andrea noch mehr empfehlen, weil es so persönlich ist und sie geht dann auf dich und deine Schwangerschaft ein und das ist total schön. Und ihre Stimme ist auch toll. Also natürlich musst du immer gucken, passt die Stimme oder nicht. Und das ist ja ganz individuell, aber ich mag sie total gerne und bin da froh, weil wir sind immer noch fast täglich im Kontakt. Und das hat halt mein Leben einfach verändert, das muss ich zugeben, weil ich dann in diese Meditation und die Achtsamkeit dadurch gekommen bin.
Total. Was gibt es für dich noch für Gedanken für nach der Geburt? Also wenn du zwei Kinder hast, wie wirst du auch anders auf dich aufpassen müssen? Was ist vielleicht etwas, wo du einen Fokus drauf legen wirst?
Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil ich war jetzt bereit, Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres, dass ich mir Grad der Schwerbehinderung ausstellen lasse. Da habe ich endlich den Antrag gestellt. Das ist für eine bipolare Störung eigentlich was völlig Typisches. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft, weil ich hatte da nie was dagegen. Ich habe jetzt 30 Grad. Es gibt auch durchaus 50 Grad bei der bipolaren Störung oder auch höher, je nach Beeinträchtigung. Und ich bin gerade dran, auch eine Pflegestufe zu bekommen, weil dadurch ist es ja auch möglich, dann eine Haushaltshilfe oder eine Einkaufshilfe zu bekommen. Ich kenne auch eine Frau, die hat dann eine Betreuung für ihre Kinder. Dann kann ihr Mann nämlich mal wieder zum Sport gehen und sie hat was für sich dann. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig. Also diese Dinge, die du dann auch ganz offiziell wahrnehmen kannst. Und dann sind wir umgezogen und meine Eltern wohnen jetzt ganz in der Nähe. Das ist natürlich auch völligst anders. Die haben jetzt meine Tochter schon oft aus der Kita abgeholt. Und die haben eine ganz tolle Beziehung. Also ist da Leila auch schön betreut. Und ja, weiterhin die Unterstützung von meinem Mann. Also da sind wir ja echt ein super Team, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und er ist ein toller Papa und macht da auch viel dann mit unserer großen Tochter. Und so bin ich da positiv, dass das klappen wird. Beruflich wird es natürlich nochmal anders. Da weiß ich auch, ich fange dann irgendwann mit weniger Stunden an. Ich hoffe, ich kann ja, lang genug zu Hause bleiben und das einfach genießen, weil die Zeit ja auch nicht mehr kommt. Und dann müssen wir natürlich finanziell gucken, wie es passt. Das ist eigentlich so der einzige Gedanke, sind die Finanzen, wie das einfach sehr oft bei Eltern dann ist.
Da darf ich empfehlen den Familienrechner, www.familienrechner.de. Gibt es auch eine Podcast-Folge zu mit einer ganz tollen Frau, die sich wirklich ganz viel Gedanken gemacht hat. Und man kann online kostenlos seine Verdienste, seine ganzen Arbeitsstunden etc. eingeben. Und dann kann man herausfinden, was fehlt einem, wenn Kinder da sind. Wie ist das gleich verteilt bei uns oder nicht? Und was könnte man anders machen? Das kann vielleicht helfen. Nur so nochmal ein kleiner Tipp. Selina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, dass du ganz vielen Frauen ganz grundsätzlich Mut machst, wie man mit dem Bipolarsein umgehen kann und dass es nicht unmöglich ist, Mutter zu werden, schwanger zu sein, zu stillen. Auch wie ihr das habt, wie du das gemeistert hast in deinem medizinischen und Familienumfeld, wie ruhig und ausgeglichen und dankbar und fast demütig, aber trotzdem sehr bei dir selbst darüber erzählst, finde ich das ganz toll. Und ich glaube, das macht ganz vielen Frauen Mut. Es geht alles, wenn man ein gutes Team hat und wenn man das möchte. Und diesen Weg, den du verfolgst und auch, wie gesagt, diese Gedanken mit diesen tollen, positiven Gedanken, wie du dich auf die Geburt freust, das finde ich mega und sehr bewundernswert. Vielen Dank, dass du hier dazu erzählt hast.
Ja, vielen Dank für das Feedback. Also ich hatte auch ganz oft Gänsehaut jetzt gerade in der Podcast-Folge und jetzt gerade auch wieder, weil das tut ja trotzdem gut. Auch wenn ich weiß, ich gehe damit gut um, aber so von außen das zu hören, Dankeschön.
Du gehst da nicht nur gut mit um, du gehst da fantastisch mit um. Das ist wirklich toll, dieses Wohl, also allein wenn du diese Worte, wie du sie gesagt hast, wie du sie formuliert hast, das hat mir gut getan, meiner Seele so. Und wenn du so über dich denkst und so mit dir umgehst, in Gedanken, das ist so gut. Das ist das beste Polster, die beste Ausgleichsmedizin, die man noch zusätzlich haben kann zu allem anderen. Also da bist du goldrichtig, wirklich toll. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich werde ganz viel Infos in die Shownotes packen, da könnt ihr nochmal nachlesen, auch zu den Medikamenten, die möglich sind, auch zu den gedanklichen Geburtvorbereitungen. Das findet ihr alles, könnt ihr alles nachlesen. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr gerade schwanger sein solltet, wünsche ich euch auch sehr von Herzen, dass das eine schöne Schwangerschaft ist, dass ihr sorgenfrei seid und dass ihr euch genauso auf die Geburt freut wie Selina. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte verteilt ein paar Sternchen oder einen netten Kommentar oder empfehlt uns weiter. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch sehr gerne immer unter einfach über Insta, Nicole Netzel Official oder aber unter meiner Homepage www.nicolenetzel.de. Jetzt erstmal danke nochmal fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas. Mein Gott, seid ihr wahre Superheldinnen. Bis bald. Tschüss.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Netzel.